man darf da bloß nicht mit Logik kommen. Nee, neulich wollte mir einer einen Vortrag halten über Logik im Star-Wars-Universum. Ich sage, das Gespräch ist schon beendet. Können wir sofort aufhören hier.
In meinem Weltraum gibt es Geräusche.
So, ganz genau.
Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Wir haben uns wieder eine Serie vorgenommen. Wir hatten schon lange keine Serie mehr.
Lange nicht, Tatsache.
Ich meine, die letzte Serie, die wir im Programm hatten, war Vikings.
Ach ja, stimmt. Na klar. Ja. Und diesmal eine, auf die du mich gebracht hast. Ich hatte das erst nicht auf dem Schirm, weil Netflix keine guten Teaserbilder machen kann.
Ja, aber ab und zu macht Netflix eine gute Serie.
Ja. Diese hier basiert auf einem Buch von 2002, das Unsterblichkeitsprogramm von Richard Morgan, und nennt sich Altered Carbon.
Also übersetzt
sogar Altered Carbon, das Unsterblichkeitsprogramm.
Also übersetzt könnte man sagen, veränderter Kohlenstoff.
Ja.
Führt auch direkt mitten ein in die Thematik. In einer dystopischen Zukunft hat die Menschheit die Möglichkeit, das Bewusstsein und die Erinnerung alle menschlichen Leben auf kleinen USB-Sticks zu speichern, also sogenannten Stacks,
ja,
die hinten in der Nackenwirbelsäule eingelassen sind. Und wenn der physische, irdische Körper das Zeitliche segnet, dann wird dieser Stack in einen anderen Sleeve,
das sind diese Körper,
eingesetzt, und man kann sein Leben in einem anderen Körper weiterführen. Und dann gibt es, das ist sozusagen die Elite in dieser nicht ganz so schönen Zukunft, die sogenannten Meths, die Superreichen, die es sich leisten können, ihren eigenen Körper immer und immer wieder zu klonen und so nicht nur geistig, sondern auch körperlich Unsterblichkeit erlangen.
Und damit sind wir ja mittendrin in einer vermeintlich sehr tiefgründigen Erzählung, die ja voll in die Zeit passt. Wir haben ganz viele Filme und Serien, die sich irgendwie um das Thema künstliche Intelligenz oder was ist eigentlich der menschliche Verstand, ist das nicht eigentlich eine Summe von Informationen und so weiter drehen. Da haut Altered Carbon hier rein. Ist eine wertige Produktion, aber keine übermäßige, das sieht man ihr an. Aber sie ist sehr gut erzählt. Und man hört das ja schon raus, doch sehr verwirrend, weil ein und dieselbe Person dann immer wieder von verschiedenen Darstellern gezeigt wird. Und wir also sozusagen üben müssen, hineinzukommen, eine Person, eine Figur wahrzunehmen, ohne sie mit einem Gesicht, einem bestimmten Körper immer wieder zu assoziieren.
Eine Herausforderung an die Schauspieler bei der Produktion der Serie. Aber kommen wir nochmal darauf zurück. Also dahinter steckt ein Menschenbild, das davon ausgeht, alle unsere Erinnerungen und unsere Emotionen und unser Bewusstsein, das, was uns ausmacht in unserer Persönlichkeit und mich, Fabian, von dir, Uwe, unterscheiden lässt, sind Informationen, die sich auf einem physischen Speicher ablegen lassen. Also der Stack ist ja jetzt nichts anderes als eine hochentwickelte Festplatte.
So ist es.
Ja, die lassen sich also auf einem physischen Speicher ablegen. Lassen wir die Frage, ob das vielleicht tatsächlich technisch irgendwann möglich sein sollte, mal außen vor. Wäre das aber anthropologisch eine sinnige Schlussfolgerung? Ist das, was uns ausmacht, was unsere Identität ausmacht, auf einen Datenstick übertragbar?
Ja, die Serie bzw. die Geschichte macht, wenn man das so nennen will, ich will das jetzt nicht bewerten, aber ich sag mal, macht denselben Fehler wie auch dieser Johnny Depp-Film Transcendency. Das, was uns ausmacht, das, was da ich sagt, ist also nur eine Summe von Informationen. Das ist in dieser Darstellung schon biologisch sehr schwierig, weil zumindest diese Information ja auch an diesen Teil des Organismus Gehirn gekoppelt ist und gerade mein Wesen, meine Erinnerung und so weiter natürlich auch eine gewisse physikalische Darstellung im Gehirn haben. Also das Gehirn müsste sich radikal ändern, wenn mir jemand so einen USB-Stick hinten reinsteckt und dann plötzlich das ganze Wesen eines Menschen da plötzlich hochladen will. Ich bin kein Biologe, aber ich würde mal bezweifeln, dass das biologisch so wäre. Das wäre das eine. Aber das andere ist ja, dass das auch einem westlichen zum einen humanistischen und vor allem aber einem christlichen Menschenbild widerspricht. Sicherlich auch noch anderen, würde man behaupten, dass viele Weltreligionen, Weltanschauungen da mitgehen würden, dass das, was mich ausmacht, nicht nur meine Erinnerungen sind, sondern das ist auch mein Körper in seiner Veränderung und beides beeinflusst sich ja wechselseitig. Also wenn sich mein Körper verändert, verändert sich auch mein Denken, mein Wesen, mein Handeln, mein Auftreten gegenüber anderen. Und wenn sich mein Auftreten ändert, dann kann das meine Gesundheit verändern und so. Hier wird nun radikal behauptet, der Körper ist absolut austauschbar. Wenn ich hochgeladen werde in deinen Körper, lieber Fabian, Gott bewahre, aber dann wäre ich letztlich derselbe, müsste mich nur öfter rasieren. Die christliche Überzeugung ist aber, dass das, was wir als Leib bezeichnen, übrigens auch Leib Christi, meint nicht nur Körper, Physis, nicht Muskelgewebe und Gehirnmasse.
Und Pankreas.
Und Pankreas und der ganze Schüssel und so weiter. Ja. Ne? Bis auf das, was bei der Beschneidung, naja, ist egal. Meint aber auf der anderen Seite auch nicht nur ein Erinnerungswesen, sondern meint die Gemeinschaft von beidem und die eigene Geschichte. Also der Uwe von vor 20 Jahren, der hat mit mir heute nur diesen kleinen Teil der gemeinsamen Vergangenheit und den Gencode gemein. Aber ansonsten sind wir, wenn der jetzt hier wäre, wären wir sehr verschiedene Menschen, optisch und in Erfahrungswert und so weiter. Und trotzdem würde doch jeder sagen, dass der Uwe von damals schon auch der Uwe von heute ist. Das ist, ich spüre meine eigene Kontinuität. Das wird hier radikal durchbrochen. Und dahinter steckt, wenn man das jetzt mal im Kontext dieser Welt sehen will, eigentlich das alte Versprechen des Urproblems der Sterblichkeit und dieses dann überwinden zu wollen.
Also die Sterblichkeit ist an meinen irdischen Leib gekoppelt.
So ist es.
So in der Denke dieser Serie zu bleiben. Und wenn ich die Möglichkeit habe, weil ich viel Geld habe, mir immer wieder einen neuen Körper klonen zu lassen und immer wieder in eine jüngere Version von mir hineinzuschlüpfen, dann bin ich unsterblich.
Und die Dystopie oder das Dystopische hier ist ja noch viel perfider. Es wird also damit das Versprechen gegeben, wir werden das alte Problem, nämlich dass der Mensch sterblich ist, er erfährt sich, er lebt und er erfährt sich als sterbliches Wesen. Das überwinden wir. Und das ist das Ende allen Leids. Und das machen nicht nur wir Reichen, sondern ihr alle bekommt euren Stack, ihr alle könnt dann den Sleeve tauschen und das Grundproblem des Menschen ist erledigt. Aber diese Serie ist, du hast es gesagt, keine Utopie, sondern eine Dystopie. Warum denn, wenn keiner mehr sterben kann? Weil das Elend nicht besiegt ist, weil es trotzdem Hunger gibt, weil nicht jeder sozusagen dann auch sein Leben fortsetzen kann, wie er es will. Es gibt gerade in
diese Szene, ne, von einem Folge. Kleinen Mädchen, ja, das bei einem, ich glaube, Verkehrsunfall ums Leben, ja, kommt und dann in einem Körper eines alten Mannes.
Eines alkoholkranken alten Mannes
der wiederkommt. Und die Mutter des verstorbenen Mädchens weiß erst gar nicht, was da, ja, jetzt passiert. Und dann sagt dieser Mann aber etwas und dann ist klar, das ist jetzt meine, ja, Tochter. Und dann kriegen sie von dem,
in diesem Krankenhaus,
dann noch eine abfällige Bemerkung hinterhergeschmissen. Ja, wenn sie einen anderen Körper haben wollen, dann müssen sie dafür bezahlen.
Ja, also das ist, was wir haben hier, so mehr gibt es nicht. Und unser Hauptprotagonist, Takeshi Kovac, der ein Widerstandskämpfer war gegen genau solche Verhältnisse, der ist nun nach 250 Jahren Zwangspause, weil er tot war, dann wieder in einen neuen Körper geladen und muss einem dieser Superreichen, einem dieser Meths von Methusalem, helfen, den Tod der letzten Reinkarnation dieses Meth aufzuklären.
Dieser Takeshi Kovac, der ist im Gefängnis sozusagen, das heißt, sein Stack wird
archiviert,
ja, und der ist zwar noch irgendwie da,
so
aber auf halt auch wieder nicht.
Ja.
Ja. Ja. Soweit zu dieser Rahmenhandlung. Also eigentlich ist es fängt an wie so ein Krimi. Ne? Da gibt es, ja, einen Polizisten, der soll einen Mord aufklären. So, wobei man sich dann die Frage stellt, was ist denn der für ein Mord? Weil dieser Typ ist ja gar nicht tot. Der hat ja nur einen von seinen unzähligen Klonkörpern umgebracht. Aber dann gibt es eine Gruppe, die sich aus religiösen Gründen diesem Zauber entzieht.
Die Neokatholiken.
Und dann habe ich mich gefragt, gibt es da jetzt einen theologischen Grund dafür, dass man die, also zumindest vom Namen her, mit der katholischen Kirche in Verbindung bringt? Oder sagt man nur, ja, die Katholiken, die sind jetzt im 21. Jahrhundert immer die blöden Querulanten und dann machen wir die im 24. Jahrhundert auch zu den Leuten, die ständig querschießen?
Meine Vermutung, ich habe das Buch leider nicht gelesen, kommt auch auf die Liste, aber ich vermute, dass das natürlich ein Bruch in der Kontinuität zu der katholischen Kirche, die wir haben, weil vielleicht auch belastet und weil natürlich meine Distanz zu unserer aktuellen Welt auch herstellen will, um das in ein dystopisches Science-Fiction-Szenario zu setzen. Zum anderen soll aber dieser katholische Bezug erstens einen ethnischen Grund haben. Die Mutter und die ganze Familie seiner Kollegin da, das sind ja alles lateinamerikanische, die dann auch Spanisch sprechen und ihren Rosenkranz drehen. Also das gehört ja für unsere Klischeebilder im Kopf mit dazu.
Zumindest für US-amerikanische
Klischees. Genau, dass man so das assoziiert, das sind so die Katholiken. Und damit natürlich auch eine gewisse Konservativität darstellen, was die Auffassung zu Menschenbildern angeht. Und die müssen hier transportiert werden. Dass man hier den Katholizismus zu einer quasi östlichen Auffassung ins Verhältnis setzt, finde ich aber eigentlich am bemerkenswertesten. Der westliche, der ja sozusagen aus einem christlichen, vielleicht einem katholischen Hintergrund kommt, der sehnt sich nach den Reinkarnationsversprechen der östlichen Kulturen, des Hinduismus, des Buddhismus und verwechselt das durchaus mit dem christlichen Begriff von Auferstehung. Da kommen dann so Fantasien, ach ja, und im früheren Leben war ich das und das sind dann so dann esoterische Vorstellungen, während der Buddhist und der Hindu diese ständige Wiederkehr und das ständige Zurückgeworfensein in das Leid des Lebens mit seinen Sehnsüchten, Bedürfnissen, mit seinem Hunger und so weiter ablehnt und hofft, aus diesem Kreislauf ausbrechen zu können. Und das sehen wir dann in den Armen und Elenden in dieser Serie. Und dann kommt sozusagen der Rückeinwand der Neokatholiken und sagt, ja, dieses Ausbrechen ist auch nämlich genau das Nötige. Dieses falsche Versprechen vom Immerwiederkommen, das hat euch nicht befreit aus eurer Not. Das hat euch auch nicht befreit aus dem, was sozusagen die Furcht der Sterblichkeit ist, nämlich das Leid, leiden zu müssen und Existenz wertlos und sinnlos zu machen. Und die bleiben einfach bei der Auffassung, wenn das hier vorbei ist, dann ist das vorbei. Das führt natürlich auch bei denen, das wird auch so schön eigentlich dargestellt, zu einer anderen Wertigkeit des Miteinander und des Lebens. Also wenn dein Körper völlig austauschbar ist, dann geht zumindest der Respekt davor und der Umgang natürlich weg. Das öffnet Hedonismus Tür und Tor, das bedeutet auch natürlich, dass man das viel mehr und ohne schlechtes Gewissen ausnutzen kann. Entsprechend ist dann die Prostitution und auch die sexuelle Perversion, dass man dann seinen Partner auch noch absticht dabei. Naja, das wird dann neu geladen und dann ist das ja gut, dann war das ja gar nicht so schlimm. So während die Neokatholiken sagen, nein, ich bin eine Gesamtheit, auch mein Körper ist etwas wert, das ist ein Teil von mir und ich muss deshalb natürlich auch einen anderen Umgang mit Menschen haben. Darauf muss jemand wie der Bancroft, dieser Meth, dann natürlich nicht achten.
Was diese Serie allerdings außen vor lässt, ist die Frage, ob diese extremen sozialen Verwerfungen dieser Gesellschaft da unterliegt, von diesen Meth, die am Schluss wird das auch angedeutet, wie Götter in Häusern leben, über den Wolken und unsterblich sind. Und unten auf der Erdoberfläche sind die Armen, für die das vollkommen unerreichbar bleibt. Inwieweit diese sozialen Verwerfungen vielleicht sogar ihre Ursache finden in einem ausschweifenden Lebenswandel einer Elite, die sich über die Konsequenzen, zumindest für den eigenen Körper, ihres Handelns nicht mehr bewusst sind, weil das austauschbar ist.
Wenn man da mal im Ikonografischen bleiben will, ist das ja, wenn du sagst, sie leben da über den Wolken, in riesigen schwebenden Stationen, absolute Ressourcenfresser. Und gleichzeitig möchte dieser Meth aber runter, begibt sich zu den Armen und ist sozusagen fast eine messianische Figur. In einer menschlichen Hülle auftretender Quasi-Gott, der dann sozusagen Brotkrumen verteilt und sogar in Kauf nimmt, dass sich sein Sleeve dann mit Krankheiten ansteckt und er stirbt also sogar für die Armen und steht natürlich wieder neu auf. Er ist also eine Verdrehung eines Christusbildes und lässt sich auch sozusagen so feiern und braucht das für sich auch. Denn dieses langgestreckte, ewige Leben muss ja irgendwie doch gefüllt werden. Aber es bleibt dabei, dass ohne die Konsequenz der Sterblichkeit dieses Leben immer hohler wird. Und die Angst vor dem eigentlichen Tod ist eben nicht überwunden, die Angst vor der Sterblichkeit, was man gerade an diesem Bancroft sieht. nur der, der bereit ist, sozusagen die Liebe das letzte Wort zu haben, ob das die Mutter seiner Kollegin ist, die in ihrem vollen Vertrauen auch einem Tod entgegensieht, oder ob das unser Takeshi Kovacs ist, der etwas Größeres hat, wofür er kämpft und dann auch bereit ist, sozusagen sich endgültig zu opfern. Dahin kann ein Bancroft nicht mehr kommen.
Weil er, wie du so schön sagst, ein verdrehter Christus ist, der da so zu den Armen geht, dort stirbt, weil er sich mit den Krankheiten infiziert, dann wieder auferstehht.
Und dadurch wird sein Opfer wertlos.
Aber sein Opfer ist wertlos und mit seinem Tun er nur das System am Laufen hält.
Ja, sich also nur selbst erhält und selbst bestätigt. Es sind dann immer die Eliten, die darum kämpfen, den Status quo zu erhalten. Das sind die. Der Kovacs ist 250 Jahre raus. Aber als er wiederkommt, sind zwar seine Verwandten vielleicht jetzt oder seine Verhältnisse dann nicht mehr dieselben. Und es hat sich alles ein bisschen umgebaut, aber eigentlich hat sich die Welt nicht besonders verändert. Sozusagen eine Evolution kann nicht mehr stattfinden, weil etwas Neues nicht mehr entstehen darf. Und diese Eliten mit dieser Art von ewigem Leben kämpfen und tun alles dafür, damit das so bleibt. Und nur der Einzelne von diesen Eliten möchte dann noch jemanden dazu holen, aber ansonsten soll bitte das, was unten ist, unten bleiben und das, was im Himmel ist, das hat ja schon alles. Also ein völliges Missverständnis der himmlischen Sphäre. Übrigens hier mal kleine Empfehlung noch, In Time, ähnliches Thema mit Sir Justin Timberlake, ja, wo also die Währung Zeit ist. Bei Shrek wird er so dargestellt. Bitte mal drauf achten, Shrek, dritter Teil, Sir Justin Timberlake. Und nicht Transcendency gucken, böser Film, aber Surrogate mit Stirb langsam,
Held. Bruce Willis.
Bruce Willis, genau.
Ja, kenne ich den Film.
Ja.
In diesem Sinne, empfiehlt uns weiter.
Viel Spaß beim Gucken.
Und gebt uns mal eine Bewertung ab. Zum Beispiel auf iTunes. Auf Wiederhören.